Sie mal Julian und Mike. Die sprechen vor dem Zubettgehen ihre Gebete. Es ist so, Mike hat am nächsten Tag Geburtstag und so schreit er ganz laut: Gott, bitte gib mir das neue Handy und die PlayStation und auch noch die coolen Schuhe von Nike. Julian dreht sich zu Mike um und sagt ihm: Warum schreist du so? Gott ist doch nicht schwerhörig. Nein, erwidert Mike, aber Oma. Nein, Gott ist nicht schwerhörig, anders als die Oma hört er unser Gebet tatsächlich. Wir wissen, wir dürfen ihn um alles bitten. Es kann natürlich auch manchmal ins Auge gehen. Einen habe ich noch auf Lager. Ein Pastor, ja, hat endlich mal Urlaub und fliegt nach Afrika in den Urlaub. Und dort stellt er dann fest, auf irgendeinem seiner Reisen dort durch die Wildnis, die ganzen Löwen, die gehören ja eigentlich nicht her. Er sieht sich umzingelt von unzähligen Löwen, einem ganzen Rudel. Flucht ist wirklich ausgeschlossen und so betet er: O Herr, verschone mich, gib mir ein Zeichen deiner Gnade, befiehl diesen Löwen, sich wie richtige und echte Christen zu verhalten. Als er dann wieder aufblickt, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Beten, das heißt bitten. Wir können die erste Folie da gleich mal sehen. Manchmal beten wir in aussichtslosen Situationen. Das sind dann eher Stoßgebete. Manchmal haben wir aber auch ganz konkrete Wünsche für unser Leben, wie jetzt bei diesem Mike in der ersten kleinen Geschichte. Da geht es dann um Dinge, die wir haben wollen. Situationen, die wir in irgendeiner Form verändert sehen wollen. Wir haben ja angefangen, kürzlich über das Gebet zu sprechen. Vor 2 Wochen war das. Wir haben einige Grundsätze behandelt, die Jesus seinen Jüngern gibt. Grundsätze zum Gebet. Unter anderem auch, dass Gott ja schon vor unserem Aussprechen von unserer Bitte weiß. Dass er weiß, worum wir bitten. Worum wir beten werden. Gott kennt uns, Gott kennt unser Gebet. Und deshalb dürfen wir grundsätzlich ganz vertrauensvoll beten. Und ja, wir wissen deshalb auch, dass wir Gott gegenüber alles erwähnen dürfen. Wir dürfen ihn um alles bitten, was uns wichtig ist. Denn genau das zeigt ja unser Vertrauen ihm gegenüber, nämlich dass wir ihm tatsächlich zutrauen, sich um alles, was unser Leben betrifft, zu kümmern. Natürlich wissen wir gleichzeitig auch nicht jedes Gebet, beziehungsweise nicht jede erwünschte Gebetserhörung, muss immer dem entsprechen, was Gott sich für unser Leben ausdenkt oder wünscht. Unsere Wünsche entsprechen manchmal nicht den Wünschen Gottes. Und von daher ist es grundsätzlich wichtig zu wissen für uns, was Gott eigentlich will und wofür wir eigentlich beten und bitten sollen. Das Vaterunser, das wir angefangen haben, uns anzuschauen, das enthält tatsächlich genau solche Dinge, nämlich Bitten, ganz konkrete Bitten. Das ist jetzt kein Gebet mit ewig langen Lobpreisversen, das ist auch kein Gebet, in dem man Gott einfach nur dankt für das, was man hat oder für das Leben oder für das, was Gott einem tut, sondern es geht um ganz konkrete Bitten und Anfragen an Gott. Wir haben festgestellt, dass Vaterunser, das ist so eine Art Vorlage zum Weiterbeten. Also wir können uns daran orientieren für unser persönliches Gebet und deshalb stellen wir die Frage, wofür sollen wir eigentlich bitten? Wofür sollen wir beten? Wäre mal gespannt, so zu hören, was ihr sagt, was jetzt die erste Bitte im Vater Unser ist. Ich persönlich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich spontan gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, eine Bitte, die drinne vorkommt, wäre so wahrscheinlich die erste Bitte gewesen, die mir so eingefallen wäre. Aber tatsächlich gibt es davor noch drei andere Bitten. Bitten, die wir uns heute anschauen werden. Das sind Bitten, die sich nicht auf den Beter fokussieren, sondern auf den, der angebetet wird. Man nennt sie auch die Du-Bitten, weil sie direkt mit Gott zu tun haben. Wir kennen diese Bitten oder diese Verse auswendig, schauen wir sie uns trotzdem einmal an, nach der Übersetzung Neues Leben in Matthäus 6, Vers 9 bis 10. Den ersten Teil davon haben wir letzte Woche schon gehabt. So sollt ihr beten, heißt es da. Wir können die nächste Folie sehen, der hängt gerade. Dann haben wir den Text auch, dann könnt ihr mitlesen. Unser Vater, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Das sind die beiden Verse. Über diese Anrede letztes Mal schon gesprochen. Dieses Vaterunser, das spricht nicht über irgendeinen distanzierten, furchteinflößenden Gott, sondern über den Vater, der sich den Menschen voller Liebe zuwendet, dem wir voll und ganz vertrauen dürfen und wo wir gleichzeitig wissen dürfen, dass dieser Vater trotzdem der große Gott im Himmel ist. Wenn wir jetzt die erste Bitte uns anschauen, dann sind wir möglicherweise etwas überrascht. Dein Name werde geehrt. Oder wie wir traditionell beten, geheiligt werde dein Name. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum genau muss Gottes Name jetzt eigentlich noch geheiligt werden? Er ist doch Gott. Und warum sollen wir darum bitten, dass das geschieht? Ist Gott nicht selbst dafür zuständig? Kann er das nicht viel besser? Bevor wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, ist es wahrscheinlich erstmal wichtig zu wissen, wie lautet Gottes Name eigentlich? Wird ja konkret gesagt, dein Name werde geehrt und wir haben gesungen, sein Name heißt wunderbar. Wir finden viele unterschiedliche Anreden in der Bibel für Gott. Wie heißt Gott denn eigentlich? Bevor das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, da suchte sich Gott Mose als den Anführer, den Übermittler von Gottes Botschaften an das Volk aus. Und als Gott das gerade machte, gerade am Tun war, da merkte Mose so ganz, geheuer ist mir die Sache eigentlich nicht. Er wollte verschiedene Bestätigungen haben von seinem Auftraggeber. Er wollte die Bestätigung haben, dass Gott sich auch wirklich dafür als hauptverantwortlich verpflichtet, für diese Mission, die Mose da ausüben sollte. Und so fragte er Gott, der ihm gerade in einem brennenden Dornbusch erschienen war, wenn ich zu den Israeliten gehe, und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das lesen wir im zweiten Buch Mose. Gott ist, ich bin, der ich immer bin. Auf Hebräisch heißt das Jahwe. Ich bin. Gott ist, ich bin. Das heißt, in aller Kürze und sehr vereinfacht ausgedrückt, Gott ist zuverlässig. Gott ändert sich nicht. Gott ist heilig und Gott ist da. Dieser Name, der vereint zwei ganz unglaublich wichtige Charaktereigenschaften Gottes. Wenn Gott in der Lage ist, immer derselbe zu sein und damit über allen anderen erhaben ist, dann ist er heilig. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. Heilig heißt, er steht über allem. Er ist nicht von dieser Welt, er ist vollkommen. Auf der anderen Seite, wenn Gott Mose seinen Namen verrät, ihm also eine Möglichkeit gibt, ihn, Gott, anzusprechen, dann ist Gott ein personaler Gott. Ein Gott, dem man begegnen kann. Gott begegnet Mose hier, weil er ein Gott ist, dem wir begegnen dürfen. Aus Liebe. Gott ist da, Gott ist bei den Menschen. Das wird nicht zuletzt durch Jesus Christus deutlich, der seine Jünger an diesen Namen erinnerte. Ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Das gab er seinen Jüngern vor der Himmelfahrt mit, das gab er ihnen weiter. Dieses Versprechen, der Name Gottes hat sich nicht geändert. Er ist durch Jesus Christus ganz neu und deutlich geworden. Gott ist zuverlässig. Gott ändert sich nicht. Gott ist heilig und er ist Liebe. Er ist heilige Liebe. Gott ist da. Gott ist also heilig. Das drückt sein Name schon aus. Warum beten wir dann noch darum oder dafür, dass dieser Name geheiligt wird? Warum muss das noch passieren? Gott hatte noch etwas anderes dem Mose mitzuteilen, etwas später dann nach dieser Geschichte. Und zwar war das eine Nachricht, die direkt an das Volk ging. Und zwar lautete diese: Ich, Gott, ich bin heilig und ihr als Volk Israel, ihr sollt heilig sein. Das Volk sollte durch sein Verhalten zeigen, dass es zu Gott gehört. Auf diese Weise hätte es Gottes Namen geheiligt, also geehrt. Wenn heilig heißt, dass Gott so anders ist als alles andere, über allem steht, dann heißt seinen Namen heiligen, dass dieser Name über allen anderen Namen steht, dass dieser Name sichtbar herausgestellt wird, dass er anders ist als alles andere, als die anderen Namen. Sichtbar herausgestellt, so wie wenn man mit einem Textmarker eine Stelle unterstreicht oder farblich hervorhebt, genauso sollte das Volk durch seine Treue gegenüber Gott und durch das Verhalten, durch ihr Leben allen anderen Nationen zeigen, wie groß ihr Gott war. Es klappte leider nicht so ganz. Wir lesen im Buch Hesekiel, dass Gott durch seinen Propheten den Israeliten ausrichten ließ, dass sie seinen heiligen Namen durch ihr Verhalten entweiht hatten. Dass andere Völker schon über Israel spotteten und Gott selbst dann eingreifen musste, um seinen eigenen Namen wieder groß zu machen. Auf der einen Seite schaffte er das, indem er sich weiter zu seinem Volk stellte, dem Volk treu blieb und es errettete. Aber es ist nicht nur eine Sache, die mit dem Volk Israel zu tun hat, sondern wir können uns darin tatsächlich auch selbst wiederfinden. Unser Leben spiegelt häufig eben nicht wider, dass Gott tatsächlich der heilige und liebende Gott ist. Vielleicht singen wir oder beten wir, dass Gott der Größte ist, aber in unserem Alltag drücken unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Einstellung, manchmal auch unsere Pläne, die drücken das gar nicht aus, dass er der Größte ist. Das sind die Momente, wo wir dann immer wieder wissen dürfen, dass Gott selbst sich darum kümmert, dass sein Name geheiligt wird. Indem Jesus Christus Gott mit seinem Leben geehrt hat und gleichzeitig die Liebe Gottes für diese Welt verkündet hat, Genau dadurch stellt Gott seine eigene Ehre wieder her. Gott hat sich in seinem Sohn darum gekümmert, selbst darum gekümmert, dass Menschen zu ihm kommen können. Gott ist heilige Liebe und dem trägt Christus Rechnung, indem er am Kreuz der Heiligkeit Gottes begegnet und damit gleichzeitig zeigt, wie groß seine Liebe für die Menschen ist. Und mit dieser Vorarbeit Christi dürfen wir leben und lernen, wie so ein Leben in der Heiligung, ein Leben in diesem immer ähnlicher werden wie Christus oder immer mehr werden wie Christus, wie wir das gestalten dürfen. Bringen wir es auf den Punkt, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann beten wir Folgendes. Zuerst beten wir, ja Gott, wir glauben, dass du heilig und vollkommen bist, dass du der Größte bist und dass du und dein Name in der ganzen Welt groß gemacht werden sollen. Und Gott, wir erkennen zweitens an, dass du das letzten Endes machen musst, weil kein Mensch würdig und fähig ist, so einen Akt, deinen Namen zu heiligen, das durchzuführen. Wenn wir das beten, beten wir aber gleichzeitig auch, weil du Gott, deinen Namen, ich bin, der ich immer bin, durch Jesus Christus alle Ehre gemacht hast und wir für dich leben dürfen. Genau deshalb wollen wir alles tun, damit dein Name tatsächlich auch geehrt wird. Nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch das, was wir tun. Geheiligt werde dein Name heißt, Gott selbst macht seinen Namen heilig und von mir wird erwartet, ein heiliges Leben zu führen. Und damit haben wir es eben schon mit einer Bitte zu tun, die zwar an Gott gerichtet ist und die etwas mit ihm und seinem Namen zu tun hat, die aber auch unsere Mitarbeit eben nicht außen vor lässt, sondern mit einschließt. Das ist diese erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Kommen wir zur zweiten Bitte. Unser Balu, der ist ja mittlerweile kein kleiner Welpe mehr. Ist gleichzeitig auch noch kein ausgewachsener Hund. Ah, irgendwas in der Mitte. Mit zunehmendem Alter merkt man aber, wie er immer mehr so ein reifer Rüde wird. Es bedeutet dann zum Beispiel auch, dass er sich immer klarer bemerkbar macht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er bellt. Macht er fast gar nicht. Sondern, das macht er auf eine andere Art und Weise deutlich, und zwar in der Regel, wenn er draußen ist und auf drei Beinen steht. Denn dann will er immer wieder deutlich machen, ich war hier. Revier markieren, sagt man dazu auch. Man könnte auch sagen, er möchte anderen zeigen, wo sein Reich ist. Das kann man dann zwar nicht immer von außen sehen, ist ja schon interessant, wo die Hunde dann manchmal hingehen, aber andere Hunde können das definitiv riechen. Wenn wir jetzt natürlich nicht erlauben, an dieser Stelle das, was ich eben gesagt habe, als ein Beispiel für das Reich Gottes zu nehmen. Ich glaube, da kämen einige sehr schräge Parallelen und Übertragungen zustande, für die ich nicht verantwortlich sein möchte. Aber es sind mir doch zwei Gedanken gekommen in Bezug darauf, die etwas mit dem Reich Gottes zu tun haben. Zum einen, ein Reich, das breitet sich nicht von alleine aus. Es braucht ganz aktives Handeln. Und zweitens, nur weil man etwas mit den Augen nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und lasst mich mit diesem zweiten Punkt anfangen. Es gibt natürlich über das Reich Gottes, gibt es eigentlich ganz viel, was man sagen könnte. Vor einiger Zeit haben wir hier auch mal eine Predigtreihe dazu gemacht und gehört. Aber lasst mich nur auf diese zwei Punkte eingehen. Jesus lehrt seine Jünger beten, dein Reich komme. Oder in der Übersetzung, die wir gelesen haben, dein Reich komme bald. In der Geschichte, da gab es ganz viele Vermutungen dazu und Überlegungen, was das Reich Gottes eigentlich ist. Geht es da nur um den Himmel? Oder geht es um ein großes, sichtbares und richtig siegreiches Reich hier auf der Erde? Bezieht sich dieses Reich nur auf Israel? Also auf das Volk Gottes? Oder hat damit die Kirche auch was zu tun? Ist nur die Kirche das Reich Gottes? Oder lebt das Reich Gottes nur in mir? Der Grund für alle diese verschiedenen Fragen und Überlegungen, und wir haben leider nicht die Zeit, auf das alles einzugehen, aber der Grund ist, dass sie alle tatsächlich ein Stück Wahrheit enthalten. Denn das Reich Gottes lebt von einer ungeheuren Spannung. Von der Spannung, dass das Reich noch nicht sichtbar hier ist und doch schon da ist, schon angebrochen ist. Dieses Reich Gottes, so sagt Jesus, das ist ganz nah. Das ist mitten unter euch. Und doch wissen wir und stellen fest, es ist noch so weit entfernt. Es gibt Anzeichen für das Dasein des Reiches Gottes und für das Kommen. Und trotzdem kann man es noch nicht vollständig hier an dieser Welt festmachen, noch nicht vollständig sehen. Vereinfacht gesagt, Jesus und später die Apostel sagen zum Reich Gottes, das Reich Gottes ist dort, wo Gott ist und wo sein Wille geschieht. Das ist eine ganz einfache Umschreibung für das Reich Gottes. Das heißt, vollständig wird das Reich Gottes nur durch Gott selbst. Diese Bitte, dein Reich komme, die richtet sich an Gott und ist die Bitte, dass die neue Welt, die er schaffen wird, doch möglichst bald komme. Und gleichzeitig wissen wir, dass das Reich Gottes schon in denjenigen ist, die Christus nachfolgen. Weil wenn wir Christus nachfolgen, dann geschieht ja schon ganz praktisch der Wille Gottes. Und wenn alle diese Nachfolger, wenn wir alle als Nachfolger zusammenkommen, dann sind wir der Leib Christi, die Gemeinde. Und zusammen damit als gesamte Nachfolger eben auch Teil dieses Reiches Gottes. Damit ist also auch die Gemeinde gemeint. Nur weil man es noch nicht mit den Augen sieht, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Es ist schon im Werden, weil Gott durch seinen Geist am Wirken ist. Aber hier wird es spannend. So ein Gebet ist ja ziemlich einfach zu beten. Gott, super, dass du am Wirken bist, das ist richtig toll. Bitte breite dein Reich durch die Kirche aus und in mir. Und schick uns dann am besten so bald wie möglich deine neue Welt, damit es dann endlich keine Tränen mehr gibt. Wie wir es in der Offenbarung lesen, kein Leid mehr. Und dass endlich die ganze Welt erkennt, dass du Gott bist und dass sie dich anbeten als Gott. So ein Gebet ist sehr einfach zu beten, weil es an Gott gerichtet ist. Aber genauso wenig wie geheiligt werde dein Name, sich nur auf Gott bezieht, so hat auch das Reich Gottes und diese Bitte um das Reich Gottes nicht nur mit Gott selbst zu tun, sondern wir sind tatsächlich gefragt. Da kommen wir zu diesem ersten Punkt. Ein Reich breitet sich nicht von alleine aus, sondern es braucht aktives Handeln. Gott hat durch Jesus das Reich Gottes schon anbrechen lassen. Das heißt, all die Themen, die Jesus wichtig waren, sind damit für uns wichtig. Wir sind tatsächlich aufgerufen, alles, was das Reich Gottes daran hindert, sich auszubreiten, abzulegen. Jesus hat durch seine Wunder, durch seine Lehren, durch sein Handeln und Tun bereits gezeigt, wie das Reich Gottes aussieht. Und wir sind dazu aufgerufen, es ihm nachzumachen. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist bereit, uns mit seinem Geist auszustatten, damit wir schon hier auf der Erde Reich Gottes verkünden und leben. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass es hier weniger Tränen gibt, dass es weniger Leid gibt, dass es mehr Gotteserkenntnis und Gottesanbetung gibt. Wir sollen hier schon Himmel leben. Wir sollen Traurige trösten. Wir sollen, wo wir nur können, daran mitwirken, dass Leid gelindert wird. Wir dürfen von der Liebe Gottes reden und sie weitergeben, damit Menschen ihn als Gott erkennen. Und nur damit uns klar ist, wovon wir reden, im Epheserbrief heißt es, dass Gott die guten Werke durch Christus und in ihm schon vorbereitet hat. Das heißt, wir müssen hier nichts aus dem Boden stampfen, sondern Gott ist schon längst am Arbeiten und unsere Aufgabe ist es, Teil dieses Teams zu sein. Wir dürfen schauen, wo ist Gott denn schon am Wirken? Was passiert oder wo könnte etwas passieren? Wie können wir uns einbringen an dieser Stelle? Was können wir dazu nutzen, damit Gottes Reich bald kommt? Was für eine große Aufgabe, was für eine Ehre. Werden wir den vollkommenen Endzustand des Reiches Gottes erreichen, hier auf der Erde? Nein, das kann nur Gott tun. Und das wird nicht im Hier und Jetzt passieren. Aber wir sind Teil des Kommens des Reiches Gottes und dürfen deswegen daran mitarbeiten. Dein Reich komme, das heißt, Gott bringt sein Königreich herbei und ich soll auf das Ziel dieses Kommens hinarbeiten. Und so reiht sich auch diese letzte Bitte genau hier ein. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So beten wir. Was ist damit gemeint? Gott, als der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er hat einen Willen für diese Welt. Nämlich, dass alle Menschen seine Heiligkeit und Liebe erfahren. Und weil er Gott ist, wird er auch zu seinen Zielen kommen. Gleichzeitig gibt er den Menschen den freien Willen. Menschen können selbst entscheiden, inwiefern sie seinen Willen und seine Ziele für sich in Anspruch nehmen und darauf antworten. Wenn ich bete, dass sein Wille geschehe, dann habe ich die Aufgabe, mich daran zu beteiligen. Wenn wir beten, dass sein Wille geschieht, dann wollen wir, dass das real wird, dass tatsächlich sein Wille geschieht. Damit drücken wir wieder aus, dass Gott schon hier und heute am Wirken ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist tatsächlich die Bewegung. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus kam nicht vom Himmel auf die Erde, um Menschen einfach nur in einem Rettungsboot zu versammeln und dann in den nächstbesten Himmelshafen zu fahren. Jesus kam auf die Erde, weil ihn die Menschen dort interessieren, wo sie gerade sind. Und das ist zurzeit hier auf der Erde. Das heißt, Gottes Wille beinhaltet nicht nur, dass die Seelen von Menschen irgendwie aus diesem Leben errettet werden, das auch, und dann in den Himmel kommen, das auch. Aber nicht nur, sondern wenn Gottes Wille auf Erde geschieht, dann hat das Auswirkungen auf unseren Lebensstil, Auswirkungen auf unser Zusammenleben als Menschen, es hat Auswirkungen darauf, wie wir mit der Schöpfung umgehen, ob uns Themen wie soziale Gerechtigkeit wichtig sind oder nicht. Denn da, wo Gott ist und wo sein Wille geschieht, da herrschen Liebe und Frieden, Gerechtigkeit und Freude. Meiner Erfahrung nach fallen wir als Christen entweder auf der einen oder anderen Seite häufig runter. Entweder konzentrieren wir uns nur darauf, Seelen zu retten, oder wir sind nur darauf fokussiert, dass diese Erde und diese Welt einfach ein schönerer und besserer Ort wird. Und letzten Endes, so ist das Zeugnis der Bibel, gehört beides zusammen. Der Wille Gottes ist, dass Menschen ihn kennenlernen, damit sie seinen Namen in dieser Welt groß machen, sich hier und jetzt für die Dinge einsetzen, die Gott wichtig sind und die daher einmal in Gottes neuer und vollständiger Welt in seiner Gegenwart leben dürfen und die Erlösten sein dürfen. Und je mehr Menschen es davon gibt, umso besser. Dein Wille geschehe, das heißt, Gott erfüllt seinen Willen und ich darf ihn im Alltag entdecken und diesem Willen gehorchen. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Diese drei Bitten, die haben alle etwas gemeinsam. Auf der einen Seite fokussieren sie sich nur auf Gott. Er ist es, um den es geht. Es geht um seine Ehre, seine Ziele, seine Vorhaben. Aber wir sind nicht davon losgelöst, sondern wir sind davon beschenkt und dürfen uns daran beteiligen. Nicht nur als Einzelne. Das Vaterunser ist kein Gebet, das wir als einzelne Gläubige einfach nur für uns beten, sondern es beten wir als ganze Glaubensgemeinschaft. Das bedeutet, dass wir Gott bitten, sein Königreich zu bauen. In unserem Leben und hier in Wächtersbach. Es bedeutet, dass wir von Gott alles erwarten, weil er der Baumeister ist. Und es heißt, dass wir alles einsetzen, was wir haben, damit Menschen bei uns Heilung, Frieden und Erfüllung in Christus finden. Und ich treffe an dieser Stelle eine vielleicht etwas provokante Aussage. Vielleicht geht es weniger darum, dass wir Gott, wir kennen das von uns, dass wir Gott ständig danach fragen, was willst du eigentlich? Was ist der konkrete Wille für mein Leben jetzt gerade? Das gehört natürlich dazu, das ist wichtig. Aber genauso sehen wir im Vater Unser, in dem, was Jesus gelebt hat, sehen wir ganz deutlich, was Gott wichtig ist, was er möchte. Und vielleicht geht es darum, bereit zu sein, einfach loszulegen, zu tun. Menschen Trost, Heilung, Gott und seine Liebe näher zu bringen, Jesus Christus näher zu bringen. Ich könnte noch ganz viele Worte machen an dieser Stelle. Es sind drei Themenbereiche zusammengefasst, teilweise hochtheologisch, gleichzeitig total praktisch. Man kann viel dazu sagen. Wofür sollen wir bitten? Manchmal ist es vielleicht besser, andere sprechen zu lassen. Und so können die folgenden Zeilen vielleicht jetzt auch zu unserem Gebet werden. Bau dein Königreich, dass das Dunkel weicht. Deine starke Hand heile unser Land. Weck die Kirche auf, weil dies Land dich braucht. Sende deinen Geist, bau dein Königreich, o Herr. Amen.